Ach, die Bibel ist doch toll. Die Bibel ist doch toll. Ein Buch voller Trost und Ermutigung. Ich weiß immer wieder, in den schweren Zeiten meines Lebens, da greife ich zur Bibel und ich lese darin und ich werde ermutigt. Ich lese, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Wenn ich mich ungeliebt fühle, dann kann ich schwarz auf weiß lesen, dass da ein Gott ist, der mich liebt. Ein Gott, zu dem ich Papa, Vater sagen darf. Ich darf all meine Sorgen auf ihn werfen und Gott, er kümmert sich darum. Er ist wirklich ein guter Gott. Wenn ich Angst habe, dann lese ich einer dieser 366 Bibelstellen, für jeden Tag eine. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ach, wie schön. Ich bin bei dir, Gott ist bei mir, mein liebender Vater, der allmächtige Gott ist bei mir. Das sind so Verse, die uns bei der Taufe oder bei der Konfirmation oder bei der Kommunion, bei der Firmung zugesprochen werden, Liebe, Ermutigung, Zuspruch. Und dann gibt es solche Verse, die Sabine hören musste und die wir manchmal hören und lesen müssen, wenn wir in der Bibel lesen. Da gibt es so manche dunkle Kapitel in der Bibel, die man am liebsten ganz schnell überblättern wollte. Da kann man keine Tauf- oder Konfirmationssprüche draus ziehen. Vielleicht sagt manch einer von euch, es hat schon gereicht von dem, was ich gehört habe. Ich lese euch trotzdem noch ein paar Verse vor. 4. Mose 31, Vers 7. Alles aus dem Kapitel 31. Wie der Herr es befohlen hatte, kämpften die Israeliten gegen die Midianiter und töteten alle Männer. Mose ärgerte sich über die Heerführer. Er fragte sie, habt ihr etwa die Frauen am Leben gelassen? Vers 17, tötet sie. Tötet auch alle männlichen Kinder. Lasst nur die Mädchen am Leben, die noch unberührt sind. Sie sollen euch gehören. Eine andere Stelle aus dem Buch Josua im Zusammenhang, als das Land Kanaan eingenommen wurde. Und die ganze Beute dieser Städte und das Vieh teilten die Israeliten unter sich aus. Aber alle Menschen erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie vertilgt waren und ließen nichts übrig, was atmete. Das sind so die dunklen Seiten in der Bibel, die Horrorfilmseiten in der Bibel. Im Alten Testament nicht nur einmal vorzufinden, zweimal vorzufinden, öfters vorzufinden. Ja, wie passt denn das mit dem Gott der Liebe zusammen? Ich habe gedacht, ich sage zu Gott Papa und Vater. Ist das mein Vater? Ist das mein Gott? Hat Gott, der Gott der Liebe, wirklich sowas gesagt? Oder ist das irgendwie so ein Versehen, das da reingerutscht ist? Ich möchte euch heute mit auf eine Reise nehmen. Ich möchte euch mit auf meine Reise nehmen. Wie ich mit diesen Stellen jetzt besser zurechtkomme. Wie ich diese Stellen besser verstehe. Wie wir Antworten haben können auf diese Stellen. Was hat es mit diesen gewalttätigen Texten auf sich und wie passt da Gott ins Bild? Gott, mein Vater. Als allererstes auf meiner Reise, auf meinem Weg, da habe ich mir mal diese ganzen alttestamentlichen schlimmen Texte angeschaut. Gut, ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass irgendwie 80% des Alten Testaments voll von solchen Stellen sind. Wer die Bibel liest, wer das Alte Testament liest, der wird ziemlich schnell merken, im Alten Testament, da gibt es auch ganz andere Stellen, die mich ganz anders treffen. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe. Gedanken des Friedens. Du bist sehr gut gemacht, sagt Gott im 1. Mosebuch zum Menschen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Bibel ist, das Alte Testament ist nicht bloß voll von irgendwelchen Mordanschlägen und Terrorismus etc., sondern es gibt eben auch solche Texte im Alten Testament. Aber diese paar wenigen, die es ja da gibt im Alten Testament von Mord und Totschlag, die sind ja schon genug, oder? Unheimliches Leid mussten Menschen ertragen. Da spritzt nur so das Blut. Ganze Völker wurden ausradiert. Leid überall, Blut überall. Und ich habe über diese Stellen nachgedacht. Ich habe diese Stellen gelesen, immer und immer wieder. Ich habe mir diese Texte angeschaut und irgendwann kommen wir nicht mehr weiter. Und Gott sei Dank gibt es schlaue Menschen, die sich auseinandergesetzt haben mit solchen Texten und haben Kommentare geschrieben. Ich habe noch keinen Kommentar geschrieben, aber ich besitze so manche Kommentare. Also habe ich mal geschaut, was manche Kommentare zu diesen Stellen sagen. Wie erklären die diese Gewalt? Oder gehen sie auch einfach auch drüber? Nein, es gibt sogar Erklärungen. Und ich habe mal geschaut, gibt es zwischen diesen ganzen gewalttätigen Stellen vielleicht irgendwie eine Gemeinsamkeit? Ist da vielleicht so eine Sache, die immer wieder vorkommt bei diesen gewalttätigen Texten? Und es gibt sie. Es gibt eine Gemeinsamkeit. In diesen Texten, in denen es ganz besonders brutal zugeht, wo nicht mal die Frauen und Kinder verschont werden, da kommt immer wieder ein hebräisches Wort vor. Und dieses hebräische Wort, das lautet Chadam. Wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen, aber so steht es da, Chadam, Chadam. Übersetzt wird es dann meistens in der deutschen Bibel mit der Bann. Hört sich schon mal irgendwie bedrohlich an. Der Bann. Ich bin ein großer American Football Fan der Oakland Raiders und ich erinnere mich an die letzte Football-Saison. Die vorletzte Football-Saison. Ein Spieler meiner Lieblingsmannschaft, der Quarterback, auf einer wichtigen Position, hat unglaublich schlecht gespielt. Heutzutage ist er auch nicht mehr in der Liga. Gott sei Dank, möchte man fast sagen. Und als er dort bei meiner Mannschaft gespielt hat, da hat es irgendwann der Trainer nicht mehr ausgehalten und er ist auf die Bank gekommen. Und die Kommentatoren haben dann davon gesprochen, er wurde jetzt verbannt. Er wurde verbannt. Tschüss, du bist raus, du darfst nicht mehr mitspielen, auch wenn du vielleicht mitspielen möchtest, du darfst es nicht mehr, du bist raus. Du bist verbannt. Ich habe dann mal ins hebräische Wörterbuch geschaut, was Chadam denn eigentlich wortwörtlich bedeutet und wo es seinen Ursprung hat. Und tatsächlich, dieses Chadam, das heißt ausschließen. Ausschließen im Sinn von, du bist raus. Setz dich auf die Bank. Verschiedene Bibelstellen waren in diesen ganzen Kommentaren angegeben, wo dieses Wort überall in der Bibel im Alten Testament vorkommt. Und sofort springt da eine Sache ins Auge. 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Josua. Noch ein paar vereinzelte Stellen, anders im Alten Testament, aber nur ein paar. Vor allem also im Kontext, im Zusammenhang mit dieser Landeinnahme, wird auf den Bann zurückgegriffen. Also da, wo es darum geht, dass Israel das Land Kanaan erobern soll. Der Bann also als Strategie. Der Bann als Strategie der Kriegsführung. Und dieser Bann, diese Strategie, die beinhaltet wirklich, auch so schlimm, wie sie es anhört, die Tötung von Männern, Frauen, Kindern und Tieren. Sogar Häuser wurden in Schutt und Asche gelegt. Alles wird in den Bann mit hineingenommen. Eine ganze Stadt wird radikal platt gemacht. Aber warum? Hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Denn im Neuen Testament, da gibt es auch Bekehrung. Hätte man nicht sagen können, da, jetzt passt mal auf, so und so. Ein Kommentar schreibt: In dem Land, das der Herr seinem Volk schenken will, soll es keine fremden Götter und Kulte geben. Israel soll nicht zum Götzendienst verführt werden. Daher muss alles, was mit diesem zu tun hat, seien es Menschen oder Kultstätten, radikal vernichtet werden. Die Möglichkeit einer Bekehrung hat das Alte Testament nicht im Blick. Aha. Zum Schutz für die Völker, zum Schutz für Israel, löscht Gott also das Böse aus und die, die das Böse praktizieren, also die an dem Bösen festhalten. Okay, ein anderer Kommentar, der schreibt eher was vom Gericht Gottes. Er schreibt, zur Zeit Abrahams führte Gott ihn in dieses Land, das er ihm damals aber noch nicht gab, obwohl er es ihm versprochen hat. Den Grund dafür sehen wir in 1. Mose 15, Vers 16. Gott gab Abraham das Land nicht, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Sie waren schlecht. Wenn aber Gott ihnen noch ein paar hundert Jahre geben würde, könnte er sie vielleicht vor der verdienten Strafe verschonen. Die kanaitischen Völker waren schrecklich, schreibt der Kommentar, ich kenne sie nicht persönlich. Die kanaitischen Völker waren schrecklich, für sie gehörten Vergewaltigungen zu ihrem Gottesdienst, den sie jedes Frühjahr praktizierten. Sie opferten ihrem Götzen Moloch regelmäßig ihre Babys. Ihre Erstgeborenen als Brandopfer zu opfern, war eine normale Praxis kanaitischer Familien. Und weiter schreibt der Kommentar erklärend, ein Chirurg hat auch keine Hemmungen, einem Patienten ein Bein zu amputieren, wenn es dessen Leben rettet. Das tat Gott für die umliegenden Nationen, als er die kanaitischen Völker vernichtete. Sie mussten gehen, sonst hätten sie andere infiziert. Du bist raus. Auch hier wieder so der Bann zum Schutz für die anderen, aber auch als Gerichtswerkzeug Gottes. Und trotzdem wurde so diese Absolutheit, diese Krassheit des Banns nicht immer durchgezogen. Darauf weist ein anderer Kommentar hin. Da wurde der einen Stadt schon mal ein Angebot gemacht zur friedlichen Unterwerfung oder in einer anderen Stadt werden einzelne Menschen verschont. Also die Erklärung, warum ein solcher Bannkrieg durchgezogen wurde, die leuchtet ja irgendwie ein. Also gerade dieses Beispiel mit diesem Chirurg finde ich ganz nett, ganz interessant. Also irgendwann, da hat ja Gott vielleicht sagen müssen, du bist raus, damit der Krebs sich nicht noch weiter verbreitet, sozusagen. Allein schon zum Schutz für die anderen Städte und Völker. Aber doch bleibt ja da irgendwie so ein fader Beigeschmack. Ich meine, so ein Bann ist ja schon eine schlimme Sache. Wenn man mal den Einzelnen anschaut. Kein Erbarmen. Einfach nur draufhauen, alles kaputt machen, was mir in den Weg kommt. Sogar die Haustiere der Leute. Eine ganze Stadt ausradieren. Und das Schlimmste ist ja, dass manches Mal ja Gott sogar in der Bibel sagt, ihr sollt das machen. Tötet alle Menschen. Also hat Gott sich das ausgedacht, diesen Bann? Hat Gott sich so diese radikale Kriegsführung etwa ausgedacht? War das so seine Idee? Entspringt das so aus dem Gehirn des Gottes, der sagt, ich bin die Liebe? Nein. Und das fand ich bei meinen Nachforschungen doch sehr interessant. Dieser Bannkrieg, das hat nicht Israel erfunden, sondern das war eine ganz gängige Praxis, auch im Umfeld von Israel. Auch die anderen Völker, die kannten das und sie setzten es ein. Und für sie hatte das auch immer eine religiöse Legitimation. Damals hat ja alles eine religiöse Komponente gehabt. Irgendwie Glaube, Religion und Staat, das war nicht so getrennt wie bei uns heute, sondern Staat, Politik und Religion und Glaube, das hat immer zusammengehört. In manchen islamischen Staaten im Orient ist es ja heute immer noch so. Glaube hat alles durchdrungen, auch die Politik, auch den Krieg. In einem Kommentar ist als Beleg die sogenannte moabitische Mescher-Inschrift abgedruckt. Übersetzt lautet sie: Kamosch, das war ein moabitischer Gott anscheinend, sprach zu mir, zu diesem König: Geh, nimm Nebo von Israel. Nebo war wohl eine Stadt in Israel. Und ich nahm es ein und erschlug es ganz. 7000 Bürger und Schutzbürger, Frauen und Schutzbürgerinnen sowie Sklavinnen, denn ich hatte es Kamosch zur Vernichtung geweiht. Ein Beleg dafür, dass dieser Bann, Chadam, eben nicht nur eine israelitische Sache war. Der Kommentar sagt außerdem, dass diese Art der Kriegsführung auf der ganzen Welt verbreitet war. Auch germanische Stämme, also auch bei uns hier, germanische Stämme, die kannten diese Art der Kriegsführung oder eine Art der Kriegsführung, die dem Bann gleicht. Das heißt, auch germanische Stämme töteten alle Lebewesen einer Stadt und vernichteten sämtliche Gebäude. Okay, also bisher geht das mit diesem Chadam. Das habe ich jetzt einigermaßen kapiert. Also nochmal eine kurze Zwischenbilanz für mich selber. Also ich weiß, dieser Bann, das ist jetzt eine besondere Art der Kriegsführung. Also bei dem so Menschen und Tiere und selbst Gebäude und Gegenstände vernichtet wurden. Also alles radikal weg, als hätte es nie existiert. Also der Bann, das ist sozusagen so, dass du bist raus Gottes. Du bist raus für bestimmte Städte oder Völker. Also, aber ich weiß, diese Kriegsführung, die kam jetzt nicht von Gott, von Gottes Gehirn, sondern die war schon bereits bekannt bei den anderen Völkern. Und dieser Bann, der kommt ganz besonders dann vor, wenn es darum geht, also bei dieser Landeinnahme Kanaans. Okay. Also zum Gericht und so, dass die anderen Völker geschützt werden vor dem Bösen. Viele Informationen. Ja gut, aber das ist jetzt von damals. Ne? Das liegt jetzt 1000 Jahre zurück. Aber jetzt habe ich das vielleicht so einigermaßen verstanden im Kopf. Aber ich meine, wie kann ich denn jetzt heute damit umgehen? Wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn ich solche Stellen in der Bibel lese? Oder noch schlimmer, wenn ich mit meinem Freund in der Bibel lese und er liest nie Bibel. Und dann kommt so eine Stelle drin vor. Ja, was soll ich denen dann sagen? Ja, pass halt auf, dass du halt keinen Mist machst, weil sonst. Was soll ich denn da sagen? Drei Möglichkeiten, wie man mit solchen brutalen Stellen in der Bibel umgehen kann, sind mir eingefallen. Drei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst, wie ich damit umgehen kann, mit solchen brutalen Stellen in der Bibel. Eine Möglichkeit. Das sind die einen Menschen, die lesen solche Stellen und die sagen, also mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Sie schließen die Bibel und sie schließen auch das Kapitel Glauben in ihrem Leben und hängen so den Glauben wie den Mantel an den Nagel an der Wand. Das ist die eine Möglichkeit, aber ich finde die Möglichkeit einfach zu einfach. Man soll sich ja schon damit beschäftigen, was das bedeutet und wie man das verstehen könnte. Andere Menschen, die sind nicht so krass radikal. Die sagen, naja, also ich bin ja jetzt schon Christ und ich möchte jetzt schon weiter auch die Bibel lesen. Also, habe ich von einer Frau gehört, ist keine erfundene Geschichte, nehme ich mir einen dicken Edding und streiche alle Stellen in der Bibel raus, die mir nicht gefallen. Dann machen die mir auch keine Probleme mehr. Dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen und dann habe ich bloß noch in der Bibel die ganzen schönen Stellen, die mich ermutigen und den ganzen Mist muss ich nicht mehr lesen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ich finde, das ist auch zu einfach. Ich finde, das ist auch nicht fair. Gott gegenüber und auch der Bibel gegenüber. Ich meine, wer bin ich denn, dass ich mich über die Bibel stellen kann oder noch mehr über Gott stellen kann? Und außerdem, wer entscheidet denn, was ich rausstreichen darf? Entscheide ich das irgendwie oder meine Laune oder mein Intellekt oder die Zeit, in der ich lebe? Wer entscheidet denn das, was ich rausstreichen darf? Man macht sich einfach sehr einfach im Glauben und man kommt nicht weiter im Glauben. Man hinterfragt die Bibel, aber man lässt die Bibel nicht mich hinterfragen. Das war eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Eine zweite Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die lautet, Erklärungen finden. Und teilweise habe ich das ja auch schon versucht, Erklärungen zu finden, aber man soll doch noch über ein paar andere Dinge nachdenken, die ich noch nicht gesagt habe. Nämlich, man könnte mal drüber nachdenken, erstens, wir können, wenn wir diese Ereignisse lesen, wenn wir solche Texte lesen, wir können einfach nicht den Maßstab von heute anlegen. Das funktioniert nicht. Was meine ich damit? Unser Denken ja in der westlichen Welt, auch in Deutschland, auch in Mering, ist geprägt vom Humanismus. Humanismus hat nichts mit Humus zu tun, sondern Humanismus, das ist eine Weltanschauung. Und diese Weltanschauung, die hat vor allem die Würde des einzelnen Menschen im Blick. Das Glück und das Wohlergehen des Einzelnen, das ist der höchste Wert überhaupt. Der Mensch, der steht im Zentrum und der Mensch ist das Wichtigste und diesen Menschen, den gilt es zu schützen, noch vor allem anderen. Das Individuum steht im Mittelpunkt und diesem Individuum muss es gut gehen. Ist ja eine gute Sache. Und weil wir in dieser Weltanschauung leben und in dieser Weltanschauung denken, haben wir Probleme mit solchen Bibelstellen. Die Leute damals im Alten Testament zur Abfassung dieser Texte, die hatten da weniger Probleme mit solchen Stellen. Denn die kannten keinen Humanismus. Die kannten so eine Weltanschauung nicht. Wenn die gehört haben, die Würde des einzelnen Menschen ist unantastbar, würden sie sagen, und was soll das bitte jetzt bedeuten? Von Humanismus keine Spur. Wie haben denn die Leute empfunden, als sie solche Texte gelesen haben? Was haben sie dabei gedacht oder gefühlt? Hätten sie sich auch gedacht, also diese armen Menschen da, wie kann Gott nur so grausam sein? Nee, so haben sie nicht gedacht. Für die Menschen damals war Krieg jetzt auch nichts Schönes, dass die gesagt haben, ja, endlich wieder geht's los. Aber es war ein Stück weit normaler und alltäglicher. In der Gesellschaft, in der Staat und Religion auch nicht getrennt waren, da ist es klar, dass Gott auch was mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun hat. Und schlug ein Volk das andere Volk im Krieg, da hat es auch nicht gerade wenig über die Größe und Macht des Gottes ausgesagt, den das jeweilige Volk anbetet. Und damalige Leser, wenn sie solche Texte gelesen haben, da sind sie wohl eher in die Anbetung gekommen als in die Zweifel. Es ist schon spannend, wie wir so verschiedene Texte auffassen, je nach welche kulturelle Brille wir aufhaben. Ich bin schon mal gespannt, wie die Leute in Thailand solche Texte lesen werden. Aber die Leute damals im Alten Testament? Nee. Wie kann Gott so grausam sein? Keine Frage. Das war gar keine Frage. Ist denen gar nicht in den Kopf gekommen. Sondern die haben gesagt, ja super, ist doch cool. Zweites, was man bedenken sollte, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist es dann nicht immer so, dass Gott sich einlässt auf die jeweilige Kultur? Ich meine, der Höhepunkt dessen oder davon war ja sicher, dass Gott Mensch wird. Gott lässt sich ein auf die Kultur, wird ein kleines Baby, wird ein Mensch, spricht die gleiche Sprache wie die Menschen, trägt die gleiche Kleidung wie die Menschen in seiner Kultur zur damaligen Zeit. Er respektiert die kulturellen Gegebenheiten. Gott wird Mensch in Jesus. Kann es nicht sein, dass Gott sich auch da bei solchen Texten sich auf die kulturellen Gegebenheiten eingelassen hat? Kann es nicht sein, dass wenn Gott sich auf die jeweilige Kultur einlässt, dass er sich dann auch auf den Krieg eingelassen hat? Einfach darum, weil kriegerische Gedanken fester Bestandteil der Gesellschaft damals waren. Nicht nur der israelitischen, sondern aller Völker. Das heißt nicht unbedingt, dass Gott ein Fan von Kriegen ist und dass Gott Kriege total gut und total toll findet. Das heißt es nicht. Vielleicht kann man das heute so vergleichen, und ich weiß, dass dieses Bild, dieser Vergleich hinkt, dass Gott auch Flugzeuge benutzt. Er benutzt Flugzeuge, dass Pastoren und Missionare und internationale Redner von einem Ort zum anderen Ort kommen. Flugzeuge können abstürzen und sterben. Also die Menschen dabei. Flugzeuge verpesten unheimlich die Umwelt. Weder den Tod von Menschen noch Umweltverpestung findet Gott toll. Aber trotzdem benutzt Gott Flugzeuge, um sein Ziel zu erreichen. Ein dritter Gedanke, den man bedenken muss: Man darf nicht bei den einzelnen Bibelstellen stehen bleiben. Wir können auch innerhalb der Bibel eine Bewegung sehen. Und hierfür möchte ich mal einen Abschnitt vorlesen aus einem Buch, das ich ziemlich gut finde, aber auch ziemlich lustig. Von Albrecht Gralle heißt dieses Buch. Und dieses Buch, das heißt nicht von Albrecht Gralle, sondern es ist von Albrecht Gralle. Und dieses Buch, das heißt "Ich bin's nur, Gott, unverschämte Gespräche mit meinem Schöpfer". Und da geht es genau unter anderem auch um unser Thema. "Na gut", nickte ich, "also Folgendes. Entweder ist im ersten Teil der Bibel von einem anderen Gott die Rede, oder irgendwas stimmt da nicht. Ich lese von einem Gott, der Adam und Eva verflucht, weil sie eine harmlose Frucht gegessen haben. Wie kann man als Gott nur so kleinlich sein? Ich lese davon, dass er die Menschen straft, weil sie einen Turm bauen. Du liebe Zeit, in Frankfurt kämst du mit deinen Strafen kaum hinterher bei all den Hochhäusern und Türmen. Ich lese von einem Gott, der eine Sinnflut kommen lässt, der Krieg anzettelt und bei dem der bei der Verkündigung der Gebote mit Strafen nur so um sich wirft. Bis ins dritte Glied soll der Fluch gehen. Dann werden die Ägypter umgebracht, ganze Völker abgeschlachtet, Blut, Zorn, Strafe, wohin man blickt. Warst du das wirklich?" Was du sagst, das hätten Gläubige vor 2000 Jahren anders gesehen. "Wie denn?" "Sie fühlten sich sicher und stark, wenn ihr Gott Strafen verhängte. Sie fanden es einfach klasse, dass ihre Feinde einen Kopf kürzer gemacht werden. Das waren für sie eindeutige Verhältnisse. Und wenn du an deine Kindheit denkst, warst du auch sicher froh, wenn die böse Hexe im Märchen verbrannte, oder nicht?" "Ja schon, aber das wird ja bedeuten, dass du dich damals auf grausame, nach Gewalt gierende Leute eingelassen hast, obwohl es deine eigenen Überzeugungen und der Liebe widersprach." "Ich handle sehr langfristig, um die Menschen zu erreichen, um mit ihnen in Kontakt zu kommen." "Hast du dich auf die Ebene eines kriegerischen Nomadenvolkes begeben?" "Das gibt's doch nicht. Du hast dich bei ihnen eingeschleimt und deine Überzeugungen verraten." "Ich habe mich auf sie eingelassen und angefangen, in kleinen Schritten an ihrer Lebensauffassung zu arbeiten." "Kleine Schritte? Was heißt das? Nicht den ganzen Kopf ab, sondern nur die Nase und die Ohren? Sorry, ich werde wieder unverschämt." "Kleine Schritte bedeutet, dass ich ihnen zum Beispiel befohlen habe, überlasst die Rache mir. Hört auf mit eurer Blutrache und macht einen Schnitt. Verzichtet auf euren persönlichen Hass. Ich mache das für euch." Das war für viele eine echte Überwindung, wenn man das Messer, das man gerade zog, wieder zurückstecken sollte. Man kann die Menschen nicht gleich mit den höchsten Anforderungen zuschütten. Veränderungen brauchen Zeit. Und schon wenn wir im Alten Testament sehen, dann merken wir, dass da eine Veränderung gibt. Gott hat sich eingelassen auf die Menschen und hat nicht sofort gesagt, macht es anders, sondern Stück für Stück, Stück für Stück hat er die Menschen verändert, bis dahin, dass Jesus gesagt hat, und wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm die linke auch noch da. In der Predigt habe ich euch jetzt mit auf eine Reise genommen, auf meine Reise nach der Frage, wie kann Gott im Alten Testament nur so grausam sein? Krieg, Mord, Totschlag. Was ist es mit diesen Bibelstellen, die wir nicht gleich verstehen, wo wir uns fragen, warum macht Gott sowas? Und während ich mir diese ganzen Stellen angeschaut habe, da sind mir so manche Lichter aufgegangen, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe solche Texte in einem anderen Licht gesehen. Und vielleicht ging es dir ja jetzt ähnlich in der Predigt. Ich hoffe und bete. Alle Fragen sind jetzt wahrscheinlich trotzdem noch nicht geklärt. Vielleicht werden sie auch nie geklärt werden. Mir gefällt da der Umgang, den Martin Luther mit solchen Stellen in der Bibel hatte, mit solchen Stellen, die er nicht verstanden hat, mit solchen Stellen, die wir nicht verstehen. Er hat gesagt, beim Propheten Jesaja, da heißt es, wahrlich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Gott ist auch ein Gott, den wir nicht verstehen können. Er ist ein verborgener Gott. Weil Gott so viel größer ist als wir, da können wir seine Taten versuchen zu verstehen. Und vieles verstehen wir. Aber vielleicht genauso vieles verstehen wir nicht. Er ist der Heilige, der ganz anders ist als wir Menschen. Aber das, dass Gott verborgen ist und er ihn nicht versteht, hat Martin Luther gesagt, das bringt ihn nicht zum Zweifeln, sondern das bringt ihn in die Anbetung. Die Anbetung über die Größe Gottes. Und es führt ihn zu Jesus. Denn wenn er wissen will, wie Gott ist, dann muss er bloß auf Jesus schauen. Im Alten Testament, das sind immer wieder nur Bruchstücke von Gott offenbart, wie Gott ist. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, wie Gott wirklich ist. Denn Gott ist Mensch geworden. Amen. Wir wollen Gott anbeten und wollen zusammen singen. König voller